Thomas ist war ein Pastor in der Türkei. Der war dort für über 20 Jahre, glaube ich. Nee, nicht so lange? Okay, wie viele Jahre?
Ich bin nach 10 Jahren raus.
Okay, so 10 Jahre in der Türkei, hat dort eine Gemeinde gegründet, hat viele türkische Leute also das Evangelium gebracht und dann ist rausgeschmissen aus der Türkei, weil er das Evangelium auch weitergegeben hat. Und er möchte heute mit uns, er ist schon ein paar Jahre wieder hier in Deutschland, hat überall gesucht und jetzt ist er ein bisschen mehr in Bielefeld. Und hat ein Herz für muslimische Leute und auch besonders türkische Leute. Also wir freuen uns zu hören, was du mit uns teilst und herzlich willkommen hier. Lass uns auch kurz ihn einfach segnen für die Predigt. Vater, wir danken dir, dass es ist dein Wort. Es ist nicht meins oder Thomas oder irgendjemand anderes, sondern dein Wort, den wir hören wollen und werden. Und wir bitten jetzt, lege dein Wort in seinen Mund. Salbe ihn und segne ihn für diesen Dienst und für die Predigt. Und Heiliger Geist, nimm die Worte und sprich jede von uns persönlich im Herzen an, dass wir ernährt werden von deinem Wort. Wir danken dir. Wir geben dir diese Zeit. Amen.
Amen. So, das wollen wir mal starten. Oh, ist das schön. Ganz kurz zu mir. Ich bin 58 Jahre alt und wenn ich mich hier umgucke, vielleicht erkennen mich einige noch. Ich war vor 24 Jahren mal hier in der Gemeinde, habe ein Islam-Seminar gehalten. Ich sehe, es hat gut geklappt. Darum müssen wir jetzt eben auch weitermachen. Also unser Herz schlägt wirklich sehr stark für Muslime. Wir sind sehr viel unterwegs, eben unter Muslimen am Arbeiten. Und ganz ehrlich, ich bin mehr Türke als Deutscher inzwischen. Und wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, würde ich gerne eine Person hier im Raum besonders da in der türkischen Sprache begrüßen. Ich habe nämlich eine türkisch sprechende Frau hier. Da schlägt mein Herz dann ganz besonders. Günaydın, kardeşim, nasılsın? Hoş geldin, bu Almanya'ya, bu toplantıya. Hoş geldin, ve mükemmel bir ilahi diliyoruz. Ve şu anda senin için devam edecek iyi bir toplantısı dilmek istiyorum. Tamam? Okay, das war jetzt eine Türkin, die hier ist, die Sablish. Und die habe ich jetzt gerade in Türkisch ein bisschen begrüßt und habe ihr gesagt, dass ich hier so dankbar bin, da zu sein, dass ein toller Lobpreis hier war und dass sie noch einen weiteren schönen Gottesdienst dann eben auch hat. Gut, und jetzt möchte ich dann doch gerne in die Predigt reingehen, sonst wird das nämlich schon schwierig, wie ich schon gesagt habe. Ich bin eher Türke als Deutscher. Darum habe ich hier echt zu kämpfen. Hier gibt es Skripts. Daran versuche ich mich auch zu halten. Ich schalte auch gleich eine Uhr ein, um euch zu schützen. Gefährlich wird es nur, wenn ich hier weggehe. Dann guck mal hin, dass ihr wieder zurückgeht, sonst bleibe ich nämlich nicht beim Skript. So, das war jetzt zu mir und ich starte jetzt. Ich möchte gerne beginnen eigentlich im Alten Testament. Das hat ein bisschen was damit zu tun, ich gehe nicht weg, keine Angst. Das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich erlebt habe, nachdem ich hier wieder hingekommen bin in die Türkei, nach Deutschland, in die Türkei, ja Quatsch. Meine Familie musste mit ansehen, ich habe drei Kinder, eine tolle Frau hier, wie ich im Jahr 2019 von der Polizei abgeholt wurde und es hat 2 Jahre gedauert, bis wir hier dann wieder zusammenkamen. Und ich habe hier wirklich gesucht, wie kann ich hier wo in den Dienst reinkommen. Und ich glaube, ich habe viele Leute genervt. Und mir ist einiges bewusst geworden. Ich möchte aber erstmal im Alten Testament beginnen. Von meiner Begabung her bin ich eigentlich eher Lehrer, Bibellehrer. Und wir hatten die Möglichkeit bekommen, in der Türkei eine Bibelschule zu gründen. Weil es gibt in der Türkei keine Bibelschule. Die müssen wir rausholen nach Europa, nach Amerika, um sie zu schulen. Und leider bin ich in dem Land, in dem Jahr rausgeschmissen worden. Ich gehe jetzt hier in den Bereich von Jesaja 2. Und ich lese ab dem Vers 2. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden hinströmen zu ihm. Das hatten wir heute Morgen schon, das Wort. Sie werden hinströmen zu ihm, zu dem Herrn. Hat aber auch eine andere Bedeutung. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Hause Gottes Jakobs. Dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und dass wir in seinen Pfaden gehen können. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Welch ein schönes Wort. was Jesaja da hatte. Aber es geht ja sehr um die Endzeit. Und das ist richtig dramatisch, wie es da weitergeht. Ich gehe jetzt mal einfach in den nächsten Vers rein. Genau. Ich weiß, das darf man nicht machen, da hingucken. Vers 5. Nö, doch, Vers 5. Haus Jakob, lass uns im Lichte des Herrn leben. Sie sollten im Lichte des Herrn leben. Und dann kommt der Vers 6. Ja, du hast dein Volk, das Haus Jakob, aufgegeben. Denn sie sind voll von Wahrsagern aus dem Osten und Zauberer wie die Philister. Und mit den Kindern der Fremden schlagen sie in die Hände. Was für eine Dramatik innerhalb von zwei Versen. Was für eine Dynamik da alleine drin ist. Von, hey, lasst uns im Lichte des Herrn leben, bis der Herr hat uns aufgegeben. Ich denke, obwohl das jetzt ein Text für die Endzeit ist, hat das viel auch mit der damaligen Zeit zu tun, denn der Herr hatte sein Volk auch gewarnt. Es geht hier eigentlich um die Diaspora auch. Diaspora bedeutet ja raus aus der eigenen Heimat, hinaus in andere Länder, die Stämme Israel, Juda, die Israel dann verlassen mussten, eigentlich damals als Palästina da noch war. Und ich denke, wenn die Menschen dort, die Hebräer, das gemacht hätten, was Gott ihnen aufgetragen hätte, das Wort Gottes zu verkündigen. Es hätte anders ausgesehen. Aber genau dasselbe Problem haben wir ja nun auch. Wenn die Menschen auf der ganzen Welt vor 2000 Jahren Jesus Christus angenommen hätten, ich glaube, die Welt würde heute anders aussehen. Was hat Gott seinem Volk aufgetragen? Kann man sehr gut lesen in 5. Mose 6. Du sollst sie, geht es um Gottes Wort, deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinen Häusern sitzt, auf den Wegen gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Dazu der Psalm 105. Erzähle das Wort Gottes unter allen Völkern. Das war die Aufgabe. Das sollten sie machen. Das Schlimme was ist, die Urenkel von Adam haben damit begonnen. Und die Hebräer haben zu Samuels Zeiten damit aufgehört. Es ist nicht der Hauptgrund wahrscheinlich, auch wenn viele Theologen das sagen. Aber es ist einer der Gründe mit, warum Israel in alle Nationen verstreut wurde. Sie haben das Wort Gottes nicht mehr verkündet gehabt. Sie haben es für sich behalten. Und Gott hatte so viel Humor. Er hat das Volk Israel, die Hebräer, an einen Ort gestellt, wo alle Nationen hin mussten. Sie mussten dahin, wenn sie Handel treiben wollen. Es ging gar nicht anders. Und sie hätten einfach nur das Wort Gottes verkündigen müssen. Sie haben es nicht mehr gemacht. Auch in Jeremia 27 wurde schon vor falschen Propheten gewarnt. Sie wurden so oft gewarnt, was alles hineinkommt. Und jetzt ist bei mir die Frage, wiederholt sich heute die Geschichte? Haben wir aus der Geschichte gelernt? Haben wir aus der Bibel, aus der Geschichte von Israel etwas für heute verstanden? Oder wiederholen wir dieselben Fehler? Denn auch im Neuen Testament gibt es einige interessante Stellen. Dazu ist einmal Apostelgeschichte 17 und Hebräer 12. Ich werde nicht alles daraus lesen. Aber es geht darum, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen, finden können. Super, Kerstin, vielen Dank. Finden können, obwohl er ja nicht fern von uns ist. Gott ist nicht fern. Die Menschen sollen Gott suchen. Gott will sich finden lassen. Trachtet nach den Frieden mit allen in der Heiligung, mit den Menschen drumherum, wie es im Hebräer steht. Wir sollen den Frieden finden. Was steht da drinne? Denn ohne diesen Frieden, den wir auch ausstrahlen können, wie wir mit den Menschen leben, mit welcher Liebe wir das Evangelium weitergeben, das ist der Schlüssel, dass die Menschen um uns herum das Evangelium finden können. Aber auch anscheinend wie damals haben wir heute auch nicht viel gelernt. Ein ganz interessanter Text steht in 2. Timotheus 4. Und den lese ich ganz langsam, auch für die Übersetzer, ganz bewusst vor. Der ist sehr wichtig, finde ich. Predige das Wort. Stehe dazu. Sei es zur Zeit oder auch zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihre Ohren so schön jucken und danach kitzelt. Ah, ist das toll, diese Lehre. Wir verändern mal gerade alles. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zuwenden. Wir hatten vorhin diese Jesaja-Stelle. Die ist doch der ähnlich. Predige das Wort zu allen Zeiten, überall, zu allen Unzeiten, jederzeit zu den Menschen. Und da finde ich den Thomas von Aquin eben so schön. Der hat ja das auch mal gesagt, war zwar im Kloster. Predige das Wort zu allen Zeiten, zu allen Menschen, zu allen Unzeiten, Tag und Nacht. Und wenn es nötig ist, benutze Worte. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Wir sind das Wort. Unser Leben ist das Wort. Ist das nicht die Zeit, in der wir heute leben? Erleben wir das nicht hier gerade? Die Lehre der Bibel wird abgelehnt, wie hier gewarnt wurde. Andere Lehren nehmen ihre Stelle ein. Und das finden wir so gut und das hört sich so schön an. Und das ist ja auch alles so toll. Ach, und das ist so nett und so sozial. Die Bibel warnt hier inzwischen davor. Wisst ihr übrigens, was der erste Satz von Satan ist, der in der Bibel jemals festgehalten wurde? 1. Mose 3, Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt? Das war der erste Satz. Das ist das, was Satan hier reingebracht hat. Hat Gott wirklich gesagt? Zweifel, Unsicherheit. Immer mehr Christen sind eigentlich verwirrt und unsicher, nicht nur die Menschen draußen, auch in den Gemeinden. Ich komme quer durch Europa in viele Gemeinden rein. Ich erlebe das immer und immer wieder. Wie sollen wir mit der heutigen Situation umgehen? Aber da kommen wir nachher noch ein bisschen zu. Immer mehr Christen tun sich auch schwer, das Wort Gottes zu verkündigen. Deutschland, in meinen Augen, wohlbemerkt, ist ein missionarisches Entwicklungsland geworden. Und Deutschland selber ist das Missionsfeld geworden. Als wir uns damals als Familie aufgemacht haben, in die Mission zu gehen, das ist einige Jahre her, da waren wir mit Frontiers unterwegs. Ich weiß nicht, wer Frontiers kennt. Da wurde gesagt, einer von 16 Missionaren geht zu den unerreichten Muslimen. Einer von 16. Ich bin kein Richter. Jeder Auftrag von Gott hat auch seinen Sinn. Aber für mich wäre es wichtiger, dass man irgendwo die Waagschale so ein bisschen in die Gerade kriegt. Damals war es vor 25 Jahren einer von 16. Und das wäre mir ganz recht, wenn wir das mehr eben hinkriegen würden. Ich hatte mich damals mit dem Islam sehr stark beschäftigt gehabt. Damals auch in der Gefängnisarbeit, allen drum und dran. Ich bin sehr oft auf Muslime getroffen, habe sehr viel gelernt, habe den Koran studiert, über 20 Jahre. Und habe da sehr viel auch rausbekommen. Ich gehe auch hier inzwischen in die Moscheen. Man kann hervorragend das Wort Gottes unter den Muslimen verkündigen. Wenn ihr es nicht bei den Nachbarn oder auf der Straße oder der Arbeit könnt, geht in die Moscheen. Das ist deren Zuhause, das ist deren Heimspiel, da fühlen sie sich sicher. Wir können da so super das Wort Gottes verkündigen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Da können wir gerne mal irgendwie mal gerne ins Gespräch kommen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr viel mit dem Islam beschäftigt. Und obwohl wir einen ganz klaren Ruf hatten in die islamische Welt, hat es noch 10 Jahre gedauert, bis wir als Familie losgegangen sind. Gott hat eben seine Zeiten. Manchmal dauert es auch etwas länger. Und dann waren wir 10 Jahre da und dann wurde ich von der Polizei verhaftet. Und dann hat es 2 Jahre gedauert, bis er hier wieder zusammenkam. Und es war eine sehr schwere Zeit für mich. Ich war auf die Türkei vorbereitet. Der Kulturschock, wo immer viel davon geredet wird, der war nicht so schlimm. Ich bin mehr Türke geworden als Deutscher, das habe ich gemerkt. Mir liegt diese Kultur, zusammensitzen, Tee trinken, kommt übrigens das Wort Theologie von her, nicht von der Lehre, sondern vom Tee trinken, finde ich. Sitzen, zusammen sein, Zeit miteinander verbringen, offenes Haus, offene Türen. Wir hatten bei uns im Haus 11 Betten. Da kamen manchmal Türken her aus der Großstadt und meinten, oh, hier ist Platz, habt ihr frei? Ich schlafe heute Nacht hier. Bumm, bevor wir was sagen konnten, war der Koffer da bei denen auf dem Bett und die haben bei uns geschlafen. Das ist so super, das liegt mir, das gefällt mir. Aber auf jeden Fall, da wollte ich jetzt aber nicht hin. So haben wir da gelebt. Und dann kam dieser Schock nach 10 Jahren. Wir sind rausgeschmissen worden. 150 Pastoren, ausländische Pastoren, sind in den letzten 7 Jahren der Türkei rausgeschmissen worden. Sie dürfen nicht mehr rein. Teilweise verhaftet. Etliche von euch haben vielleicht die Geschichte von Andrew Bronson gehört, der 2 Jahre im Gefängnis war. Sehr guter Freund von uns. Wir haben sehr eng mit ihm zusammengearbeitet. Inzwischen schmeißt die Türkei wieder Christen raus. Über 500 Christen haben das Land verlassen müssen. Wir bilden hier im Moment ein neues Netzwerk. Neue Wege für Muslime in Europa. Gut, wir hatten uns sehr intensiv beschäftigt, festgestellt, es war schwierig, dieser Rekulturschock. Ich kämpfe damit auch heute noch, obwohl ich 2019 schon rausgeschmissen wurde. 4 Jahre ist es her. Ich war nicht vorbereitet. Und so geht es vielen Menschen auch, die hier hinkommen. Die sind nicht vorbereitet. Wenige Leute haben 10 Jahre Zeit, so wie wir uns auf die Türkei vorbereiten können, sich hier auf Deutschland vorzubereiten. Und wir kennen sehr viele, die sind teilweise vom Islam enttäuscht, die haben sehr traumatische Erfahrungen gehabt. Die kommen hier hin, die suchen, wie geht's hier weiter, was passiert hier? Und sie suchen Menschen, mit denen sie reden können. Und da haben wir Christen doch eine offene Tür. Mit denen können wir doch reden. Die können doch hier hinkommen. Wir müssen nur eins wissen. Alles, was sie mit uns besprechen, ist unter dem Kulturschock und unter der Skepsis. Weil sie haben nämlich nicht viel Ahnung von dem, wo sie hier hinkommen. Diese Kulturunterschiede sind größer, als man eben denkt. Oft haben sie unzureichende oder falsche Informationen von dem, was hier stattfindet. Und wir haben die Antwort. Wir können sie abholen. Wir können sie da abholen, wo sie sind. Ich habe dann viele Moscheen hier besucht. Ich habe mir die Medien angeguckt. Ich habe mit Christen gesprochen. Ich habe mit Nichtchristen gesprochen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Was ist Islam? Was ist Deutsch? Wie funktioniert das hier in Deutschland? Und da bin ich geschockt. Ich habe viele Informationen gehabt. Ich bin auch zu den Zeugen Jehovas immer mal wieder hingegangen. Aus dem Gehen ist ein Kommen geworden. Viele Nationen kommen hier hin. Und Gott schenkt uns diese Menschen, die teilweise traumatisiert sind, teilweise schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Islam. Und ihr hört ja viel vielleicht von, dass der Herr wirkt in den islamischen Ländern mit Träumen. Das ist nicht nur in den islamischen Ländern. Auch hier wirkt Jesus Christus mit Träumen unter Muslimen. Wir haben viele kennengelernt. Das Schlimme, was ist, sehr viele sind bei den Zeugen Jehovas gelandet. Und da war uns bewusst, hier muss was passieren. In diesem missionarischen Entwicklungsland muss was passieren. Da habe ich mehr Informationen gesammelt. Mit Frontiers haben wir wieder Kontakt aufgenommen. Wir haben gedacht, ja, vielleicht hat sich ja in Deutschland einiges geändert, dass hier ein bisschen was besser geworden ist. Könnt ihr noch erinnern, vor 25 Jahren? Einer von 16 Missionaren ging zu den unerreichten Muslimen. 25 Jahre später, wie viel gehen jetzt? Einer von 33. Das ist mehr als verdoppelt. Ich bin kein Richter. Wenn Gott Auftrag gibt, gibt er den Auftrag. Da können wir hingehen. Das ist okay. Aber jetzt schickt er sie zu uns. Aus dem Gehen ist ein Kommen geworden. Wir haben sie hier vor der Tür. Wir haben sie in der Nachbarschaft. Es ist so einfach, mit ihnen in Kontakt zu treten. Und da würden wir gerne mithelfen, dass man den Kontakt eben auch vertiefen kann. Wir haben eine große Möglichkeit. Und Jesus schenkt den Muslimen in Deutschland einen Traum. Was für eine Steilvorlage. Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance für uns. Ich bin sehr geblendet, sonst könnte ich die Reaktion vielleicht noch etwas besser sehen. Ich weiß, was das macht. Für die einen sagt das, schlechtes Gewissen. Für die nächsten, boah, motivierend. Und dann gibt es noch viele, das ist, egal, habe ich nichts mit zu tun. Darum komme ich jetzt einfach mal in den zweiten Teil. Ich komme jetzt gerne mal ins Neue Testament. Vielen Dank für den Lobpreis vorhin. Weil mir ist etwas ganz, ganz wichtig geworden in Deutschland, seitdem ich zurück bin. Du hast vorhin gesagt, Gott möchte heilen. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt in der jetzigen Zeit. Auch wenn wir mit Muslimen zu tun haben. Wir brauchen als erstes erstmal unsere Heilung. Kennt ihr Evangelisation? Die, wo man auf die Straße geht, wo man sagt, oh je, nee. Also diese Probleme, ich habe schon genug Probleme. Ich brauche diesen stressigen Gott, von dem du da predigst. Den brauche ich nicht. Wir haben in Paderborn mal auf der Straße waren wir, da baute sich jemand mit einem Stuhl da auf und ging da rauf und schrie in die Stadt, ihr kommt alle in die Hölle, wenn ihr euch nicht im Blute des Lammes waschen lasst. Ich habe da gestanden, ich habe mir Leute angeguckt, die sind vorbeigegangen, ih, bist du ekelig. Das muss man denen doch erstmal übersetzen. Blut, Lamm, Badewanne, keine Ahnung. Kennt ihr solche Evangelisationen, wo man sagt, oh bitte geh nicht auf die Straße. Wir haben doch einen anderen Gott, das ist doch Liebe. Habe ich leider kennengelernt. Darum komme ich jetzt eben an den Punkt, Jesus möchte uns wiederherstellen. Dazu komme ich 1. Johannes 3, Vers 8b. Ich lese nur b. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ist das nicht gut? Hey, wir haben doch alle unsere Vorstellungen jetzt sofort. Was ist das? Was will er zerstören? Ich möchte mal tiefer drauf eingehen, denn ich habe sehr lange über diese Frage drüber nachgedacht. Und dann kommen einem so komische Gedanken auf, wenn man drüber nachdenkt. Was sind die Werke? Ich bin da ein bisschen quer durch. Das erste war so ein bisschen im Internet, wie nennt sich das, Wikipedia. Was ist ein Werk? Ein Werk wird meist mit einem Urheberrecht in Verbindung gebracht. Ein Werk ist eine geschützte oder eine schützbare Schöpfung im Sinne eines Urheberrechts. Aber was ich gut fand, ist Ulrich Löwenheimer. Der hat in vier Dingen da unterschieden. Das erste, was ist, es muss eine persönliche Schöpfung des Urhebers vorliegen. Ist Satan der Schöpfer dieser Welt? Nein, er hat die Welt nicht geschaffen. Satan ist aber der Schöpfer der Lüge. 1. Mose, hat Gott wirklich gesagt? Denn Gott kann nicht lügen. Titus 1, Vers 2. Sie muss einen geistigen Inhalt haben. Und der geistige Inhalt ist hier, ja, eine totale geistige Verwirrung. Die erleben wir doch gerade. Das geht über mehrere Jahre schon. Sie muss eine wahrnehmbare Formgestaltung aufweisen. Das sehen wir doch sehr gut an der Entwicklung dieser Welt über Jahre, wie sich das alles entwickelt hat. In welche Richtung geht das hier rein? Das ist eine Form, die Satan gegeben hat. Und es muss die Individualität des Urhebers zum Ausdruck kommen. Das lesen wir eben sehr gut in der Bibel. Matthäus, Johannes, 2. Korinther. Ihr redet, was ihr gesehen habt, aber ihr tut es nicht. Das ist das, was Satan eigentlich möchte. Wir haben was gehört, aber machen doch was anderes. Und das passt. Da kommen wir jetzt der Sache ein bisschen näher. Wir nehmen ja meist an, die Werke des Teufels ist diese Welt. Kann sie nicht sein. Es ist nicht diese Welt, es ist was anderes. Wie man sieht, umfasst der Begriff Werk viel mehr. Denn bei der groben Unterscheidung von der Welt, da müssen wir einfach betrachten, es ist mehr als nur, was auf der Erde drinne ist. Satan ist sehr kreativ gewesen. Er hat eine Verwirrung hier hineingebracht. Satan hatte die Freiheit, den eigenen Willen, den freien Willen, seinen Willen zu kreieren. Und gerade deswegen kam Jesus Christus in diese Welt, um diese Werke des Satans zu zerstören. Das ist einer von den Werken, die Jesus zerstören will. Hat Jesus denn damals vor 2000 Jahren die Welt zerstört? Nein, hat er nicht. Es geht nicht um diese Welt. Es geht um dem, was Satan in uns gelegt hat. Also muss das doch was anderes bedeuten. Und zwar die beiden Sachen. Das erste ist Ergon. Ich bin auch Griechischlehrer. Das erste ist Ergon. Ergon bedeutet die Taten. Die Taten Satans oder eine Arbeit, die Satan gemacht hat. Und das zweite ist Lyo. Davon möchte der Herr uns frei machen. Er möchte uns davon, von diesen falschen Gedanken, diesen falschen Taten, da möchte er uns frei machen von. Damit sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Da haben wir ein bisschen was verstanden. Jesus möchte den Einfluss, den Satan in meinen und in deinen, in unserem Leben genommen hat, verändern. Er möchte es neu machen. Er möchte es neu geben. Er möchte uns da eine Heilung geben. Manchmal ist uns das gar nicht so bewusst. Jesus möchte uns das Gestohlene wiedergeben. Und damit sind nicht die Dinge gemeint, die wir hier sonst so haben, brauchen, Geld, Arbeit, Auto oder sonstiges. Das ist gar nicht an der ersten Stelle gemeint. Jesus möchte unser Bild von Gott wiederherstellen. Das ist schwierig, wenn ich sowas sage vor Christen. Er möchte unser Gottesbild wiederherstellen. Warum das so ist, komme ich jetzt langsam drauf zu. Er möchte das wiederherstellen. Sehr oft höre ich, ja, wir müssen gehorsam sein, disziplinierter vor Gott. Ja, es gibt das Wort Gehorsam in der Bibel, sogar mehr als einmal. Aber wenn sich die Bibel um Gehorsam drehen würde, würde die ganze Bibel ganz anders aufgebaut werden. Da ist mir eins bewusst geworden, wir machen noch sehr viel Seelsorge, gerade Ehe und Familie. Disziplin führt nicht zu einer besseren Beziehung. Disziplin führt nicht zu einer tieferen Beziehung. Denn aus einer Beziehung, die in Liebe ist, da machen wir Sachen automatisch. Da mache ich Sachen automatisch für meine Frau. Da bin ich in der Disziplin drin. Aber durch die Disziplin, ich glaube, ich würde Katharina irgendwann nerven, wenn ich nur noch diszipliniert und irgendwelchen Stress da mache. Wir kommen sehr oft eben in diese Verwirrung herein, mit dieser Disziplin. Wir meinen dann eben, mehr zu beten, mehr Bibel zu lesen, mehr zu helfen, netter zu sein, mehr zu geben, weil das ja alles zur Disziplin da gehört, um eine tiefere Beziehung zu Gott zu bekommen. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen an eurem Glauben kratze. Das ist genau verkehrt rum. Das ist nicht das, was Gott möchte. Das ist nicht das, was Jesus wollte. Jesus wollte erst die Beziehung. Und aus der Beziehung kommt alles. Egal, was ich mache, dadurch wird seine Liebe zu mir nicht größer. Egal, welche Fehler ich mache, dadurch wird seine Liebe zu mir nicht geringer. Jetzt ist in dem Zusammenhang ist mir mal eine Frage aufgekommen, wie das alles so läuft. Weil ich bin auch sehr diszipliniert und ich habe auch sehr viel gearbeitet. Da bin ich noch ein bisschen deutsch geblieben. Ich habe mich gewundert, dass das alles nie so funktioniert hat. Wir wissen von Jesus seine Geburt. Ägypten, musste dann weggehen. Das nächste, was wir wissen, mit 12 Jahren war er im Tempel und hat gelehrt. Was kommt als nächstes? Was steht als nächstes in der Bibel über Jesus? Er war 30 Jahre alt und wurde getauft. Da ging er in seinen Dienst hinein. Er war 30 Jahre und wurde getauft. Was ist dazwischen passiert in den 18 Jahren? Was hat Jesus Besonderes geleistet, damit Gott das über ihn sagt in Markus 1? Und eine Stimme kam von ihm vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Was hat Jesus Besonderes gemacht in dieser Zeit, dass Gott zu ihm sagt: An dir habe ich Wohlgefallen? Nichts. Nichts. Es muss nichts gewesen sein. Wenn er was Besonderes da gemacht hätte, würde es in der Bibel stehen. Weil Gott ist souverän. Er kann auf seine Bibel aufpassen. Was war's? Er war einfach ein Kind Gottes. Das war sein Fundament. Das war seine Basis für sein Leben. Er war ein Kind Gottes. Und das sind wir auch. An erster Stelle. Wir sind die geliebten Kinder Gottes. Wie ich schon sagte, egal was ich mache, je mehr ich tue, dadurch wird seine Liebe von Gott zu mir nicht größer. Zu euch auch nicht. Gott fragt nicht, sagt nicht, beweise mir erstmal, dass du es wert bist, geliebt zu sein. Nein, er sagt, du bist von mir geliebt. Du bist es wert, von mir geliebt zu werden. Meine Identität in Christus ist nicht in dem, was ich mache, was ich leiste, was ich kann. Man bekommt nicht mehr, wenn man mehr leistet. Das ist die Gefahr, in der wir leben. Dass wir mehr machen, um die Liebe zu verdienen. Das sind menschliche Mechanismen und die kommen meistens, wenn die Probleme kommen. Dann meinen wir, mehr machen zu müssen. Und dann wundern wir uns, dass wir aus der Beziehung vielleicht mehr wegzugehen. Ich habe es gesagt, außer Disziplin entsteht keine tiefere Beziehung. Aus der Beziehung werden wir disziplinierter. Dann werden wir etwas mit Jesus machen und nicht mehr irgendwie etwas für ihn machen. Jesus sagt über sich, das sind jetzt 2 Bibelstellen, da lese ich auch nur das Fettgedruckte hier. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden. Das ist die Bibelstelle, die wird zitiert aus Jesaja 61. Er hat mich gesandt, den Elenden die frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers der Gebundenen. Er möchte die gebrochenen Herzen verbinden. Hier geht es nicht in erster Linie um diese ganzen Probleme, die da sind. Er möchte uns wiederherstellen als erstes. Was muss denn bei uns alles wiederhergestellt werden? Sind wir denn so kaputt, dass alles wiederhergestellt werden muss? Und wisst ihr was? Jetzt komme ich mit einem bösen Satz, mit einem gemeinen Satz. Nicht mal Satan möchte, dass wir so kaputt sind, dass bei uns alles wiederhergestellt werden muss. Satan hat einen anderen Plan. Satan möchte, dass wir ein kaputtes Gottesbild haben. Das dient ihm viel mehr, als wenn wir jetzt da sehen, die Menschen liegen auf der Straße, sind kaputt. Das hilft Satan nicht. Das schreckt er Leute ab. Aber wenn in meinem Herzen, in meinem Gedanken falsche Gedanken reinkommen, ein falsches Gottesbild, das hilft Satan viel mehr. Dann gehe ich durch die Gemeinden, dann gehe ich durch die Welt und rede zwar von einem Gott, der noch liebt, einen lieben Gott, aber der achtet auch auf die Fehler. das, was ich falsch mache. Und dann habe ich Stress, dann habe ich Probleme, dann muss ich was wieder gut machen. Über 2000 Jahre hat die Kirche eigentlich so gehandelt. Und da ich den Islam studiert habe, der macht das bis heute noch so. Da hat Satan viel mehr von. Das muss uns einfach mal bewusst werden. Er möchte gar nicht, dass wir so kaputt sind, dass wir nichts mehr tun. Es sind viel oft unsere Gedanken, die dann da sind. Diese Heilung, und deswegen ist Jesus Christus hier in die Welt gekommen, das wiederherzustellen, dass wir ein neues Bild, ein sauberes, ein vernünftiges Bild bekommen von Gott, von dem Vater, der wirklich Liebe ist, der uns ansieht, der uns verzeiht, der sagt, du bist mein Kind, ich habe dich lieb. Oft kommen wir in der heutigen Zeit her und ich habe festgestellt, dass gerade die westliche Theologie eher darauf aufgebaut ist, erklären zu können, warum das, was Paulus, Petrus, Johannes, was die erlebt haben, was in der Bibel steht, heute nicht mehr so funktioniert. Das können wir im Westen inzwischen ganz gut erklären, weil wir die Wunder doch irgendwie gar nicht so sehen. Dann erklären wir das eben. Ja, die Bibel darfst du nicht alles so wörtlich nehmen. Oder ja, ist auf der damaligen Zeit gewesen, das gilt hier heute nicht mehr so. Oder ja, wir leben ja in einer Welt hier, da müssen wir auch klarkommen. Da müssen wir eben mich anpassen, die Bibel anpassen, Gott ein bisschen anpassen. Bloß keinen verärgern, bloß keinen zerstören. Wir müssen einfach ein bisschen netter da sein, dann funktioniert das auch. Ich glaube, jetzt bin ich nochmal gemein, dass wir eigentlich viel mehr an der Bibel dranhalten sollen. Dass wir nicht überlegen sollen, ich kenne das ja von mir, da kommt jemand, der ist krank, ich fange an zu beten und dann kommt sofort der erste Gedanke, und wenn es nicht funktioniert? Und wenn er dann nicht wieder gesund wird? Ich als Theologe ging damals in die Türkei. Was ist passiert? In der Gemeinde, wir hatten Gottesdienst mit 250 Leuten, da kam ein Türke rein. Bein ein bisschen zu kurz, alles war auf, alles tat weh. Ich als Theologe, der aus dem Westen kam, boah, der arme Mann, der muss Schmerzen haben. Und die Türken, die frisch bekehrt waren, ey, in der Bibel steht, der kann geheilt werden. Und gingen dahin und beteten. Und er wurde geheilt. Ich glaube, wenn wir das verstehen wieder, wenn wir diese negativen Gedanken loswerden, die Satan in uns reingelegt hat, den Stadtteil Bielefeld-Bethel wird es nicht mehr geben. Wir würden dahin gehen, würden die Leute die Hände auflegen und das würde funktionieren. Ich weiß, wovon ich rede. Weil ich gehe ja selber mit diesen Gedanken dahin. Ja, ist ein Problem. Ich bete, was könnte denn sein, wenn es nicht funktioniert? Das ist mir aufgefallen an dieser westlichen Theologie. Darum habe ich das so geliebt, in der asiatischen Welt zu leben. Hier in Johannes 10 wird schon gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Wir empfinden das auch manchmal gar nicht so, dass wir das Leben in Fülle haben. Was hat Satan da? Das erste Wort ist Klepto. Gibt es im Deutschen nicht. Ja, tut mir leid, ich bin schon wieder schief. Es steht im Aorist. Was bedeutet Aorist? Die Türkin weiß es, da gibt es den Aorist, im Deutschen gibt es das nicht. Das ist immer, 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 jede Minute. Alles, was ich bekomme, das war gestern, das war vor einer Minute, das ist jetzt und das ist in einer Minute. Es hört nie auf. Alles, was wir bekommen, geht Satan sofort ran und nimmt es. Er will es rauben. Das zweite ist Lyo. Opfern, schlachten, töten. Und da geht es darum, dass wir wirklich dann auch getötet werden. Unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere Herzen werden getötet. Das ist Lyo. Und der dritte Punkt ist hier Apolymie. Das heißt verloren gehen, verderben. Das ist das, was Satan möchte. Er möchte eins verderben. Unsere Beziehung zu den Menschen und unsere Beziehung zu Gott. Und ich glaube, das hat er relativ gut geschafft, wenn ich mir die Welt so angucke. Satan will nehmen von einem Gott, der zwar für uns ist, aber trotzdem noch straft und unsere Fehler ganz genau ansieht. Unsere Beziehung zu Gott hinterfragen. Von dem, ich bin ein geliebtes Königkind, zu dem, was habe ich noch alles für Gott zu tun? Was muss ich da noch alles machen? Was ist noch alles meine Aufgabe? Satan möchte mich isolieren. Satan möchte uns isolieren. Von den Menschen draußen, von den Menschen, die Menschen von Gott. Darum ist Jesus gekommen, um diese Werke Satan zu zerstören. Er gibt uns absolutes Vertrauen ohne Angst. Ihr habt ja die Bibel gelesen, da steht sehr viel über Glaube drin. Ich kann Griechisch. Fast überall, wo Glaube steht, steht das griechische Wort Pistoio. Und Pistoio ist nicht Glaube. Glaube hat eine Mauer, habe ich erlebt. Ich glaube, es wird gut. Ich glaube, es wird gut. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es könnte klappen. Jetzt hat es nicht geklappt, jetzt suche ich mir neue Wege. Was steht da drin? Im Griechischen ist das aufgelistet in vier Sachen. Pistoio. Erstens, Vertrauen. Zweitens, vertraue jemanden, in dem Falle Jesus Christus. Drittens, sei treu in dem, was du bekommen hast. Und an vierter Stelle steht erst das Wort Glaube. Er möchte uns versorgen, zur rechten Zeit mit den rechten Mitteln. Einen unfassbaren Herzensfrieden möchte er in uns wieder hineinlegen und uns Ordnung geben, seinen Shalom. Eine tiefe, innige Beziehung zum Vater, dieses Vertrauen wieder aufbauen, das möchte Jesus. Und im Bewusstsein meines Wertes zu ihm und meiner Identität und seiner Geborgenheit. Allein im Epheser 1 steht 11-mal drinne etwas über meine Identität in Jesus. Die möchte er uns wieder geben. Und das Letztens dürfen wir mit unseren Sorgen immer und alle Zeit zu ihm kommen. Jeder Mensch ist individuell und das weiß Gott. Er holt mich, er holt dich, er holt die Menschen draußen an der Stelle ab, wo sie stehen. Das ist seine Gnade. Er hat seine Zeitpunkte. Wir setzen nicht die Zeitpunkte. In all der Gnade holt er uns ab. Und das ist das Fundament, von dem die Bibel spricht, was wir haben sollen. Was sind in all dem deine Gedanken? Steuern dich deine Gedanken? Oder steuerst du deine Gedanken? Kennt ihr das? Wenn ich so ein paar Schlagwörter in den Raum setze, Deutsche Bundesbahn, Politik, Wirtschaft, dann sieht man schon, die Gedanken fangen an, negativ, 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 negativ. Wir haben die Macht über unsere Gedanken bekommen in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Lass ich mich einfach treiben von den ganzen negativen Gedanken und sage, nein, stopp, ich glaube, ich bin ein Königskind. Ich kontrolliere meine Gedanken. Das Problem ist, einen negativen Gedanken kann ich stoppen. Lass ich diese 40 Zentimeter zu. Dass dieser negative Gedanken ins Herz kommt, brauchen wir ein Wunder. Wir haben die Macht über unsere Gedanken und müssen uns nicht davon treiben lassen. Ihr kennt das ja auch so, Telefon, dann guckt ihr euch mal eine Sache an. Weißt du, was interessiert hat? Die nächsten Pop-Up-Fenster kommen alle hoch. Alles dieselbe Sache. Und je mehr wir das hören, für eine Sache, die wir uns interessiert haben, je mehr glauben wir, das ist die Wahrheit. Und auch negative Gedanken führen einfach dazu, oder diese ganzen Reize, diese Überflutung, die wir bekommen, das haben wir in unserer Trauma-Ausbildung gelernt, dass das zu einem negativen Trauma führt. Dass das dahin führt, dass wir überhaupt nicht mehr erkennen können, wem, wie, wo, was passiert ist. Es geht sogar so weit, dass man glaubt, das, was den Leuten da passiert ist, an Unglück, an Katastrophen, ist mir passiert. Und dann verlieren wir diesen Realitätsverlust. Und ich glaube, da arbeitet Satan nämlich im Moment ganz gut dran. Er möchte, dass wir einfach aufhören, uns mit Sachen zu beschäftigen. Dass wir einfach ruhig werden, dass wir einfach hinsetzen und gar keine Gedanken mehr machen. Ich kenne das ja von mir. Ich hoffe, dass andere Leute was machen. Ich will nicht. Ich kann nicht. Sollen andere machen. Das ist dann meine Faulheit. Mein innerer Schweinehund. Den muss ich dann überwinden. Da ist das Problem, mit dem ich dann eben auch zu tun habe. Und dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Auch dieses Werk, das möchte Jesus Christus in mir zerstören. Er möchte das wieder erneuern, dass ich lerne, wieder mit Sachen vernünftig umzugehen. Ich benutze auch Handy. Ich bin auch ein Informatiker. Ich gucke auch Fernsehen. Aber mit diesem Bewusstsein, dass das teilweise zum Realitätsverlust führt und dass wir Sachen für wahrnehmen, obwohl die gar nicht mehr wahr sind, habe ich gelernt, da wesentlich besser mit umzugehen. Und das Positive, was daran ist, Jesus Christus steht uns für sowas immer und jederzeit zur Verfügung. Klagelieder 2,19. Steh mitten in der Nacht auf, wenn alles außer dem Wächter noch schläft und flehe unermüdlich Gott um Hilfe an. Heb deine Hände zu ihm empor und schütte ihm das Herz aus. Bestürme ihn mit Bitten. Psalm 62. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Was für eine Zusage. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist er da. Wir können dahin kommen. Wir lesen, wir kennen ja auch das Vaterunser, aber wisst ihr, was vor dem Vaterunser steht? Geh in dein stilles Kämmerlein. Das hat nichts damit zu tun, dass wir zu Hause jetzt eine Kammer einrichten müssen, am besten noch dunkel, um dahin zu gehen. Die stille Kammer ist der Ort, wo ich meine Zeit mit Gott habe. Wo ich mit ihm ringen und reden kann. Wo ich mit ihm vor Ort stehe. All das, was weh tut, kann ich da bringen. Und erst danach kommt das Vaterunser. Das ist das, was Gott uns geben möchte. Diesen enorm tiefen Frieden. Wir können ja alle Gründe nennen, warum ich jetzt mal müde sein kann und faul sein kann. Jetzt komme ich zu meinem letzten Zeugnis, dann bin ich auch gleich zu Ende. Es tut mir leid, ich bin eher Türke als Deutscher, sorry. Wir waren in der Türkei, habe ich schon mal erwähnt. Wir haben mehrere Gemeinden mitgearbeitet. Ich war im Vorstand, wir haben 7 Gemeinden mitgegründet. Wir haben ein Gemeindehaus gehabt, das war ein Alibi. Damit wir das machen durften, was wir machen konnten, wir sind pro Monat 3000 Kilometer in die Dörfer gefahren. Von den 150 Pastoren, die rausgeschmissen wurden, sind die meisten Gemeinden eingegangen. Unsere hat weiter funktioniert, weil wir in den Dörfern Hauskirchen gebaut haben. Jetzt haben wir eine gebaut und dann kam der Herr. Wir standen dann da, da war der Nachbar, der bedrohte uns mit der Pistole, mit Messer und schrie, Pastor, wir wissen, wo ihr wohnt, wir haben keine Christen, was zu suchen, wir werden dich und alle Kinder umbringen. Wir, ups, harter Tobak. Die Nachbarn kamen, die Polizei kam, wir hatten wirklich Angst. Der war sowas von aggressiv, brutal. Und dann haben wir gehört, der hat schon Leute umgebracht. Wir dachten, meine Güte, was geht denn hier eigentlich ab? Und der hat hohe Beziehungen nach Ankara. Da stehst du dann aber da, als komischer kleiner Pastor und Herr, was soll ich machen? Wer ist der Anwalt? Wer ist der Polizist? Zu wem kann ich hingehen? Wisst ihr, was Jesus uns gesagt hat? Was ist mit deiner Ehe? Mach mal Ehezeit. Ich so, Jesus, Problem. Mach mal Ehezeit. Und er sagt, okay. Dann haben wir jeden Donnerstag angefangen, uns auf die kleinste Zelle zu konzentrieren. Handy aus und haben eine Qualitätszeit miteinander gehabt. Und was dann passiert ist, es waren Polizisten und Hodgers bei mir im Haus. Ich bin jedes Mal eingeladen worden zum Bürgermeister, zum Polizeichef, Gouverneur, habe ich auch Tee getrunken. Und die allgemeine Aussage war, ach, ich wünsche, dass alle Muslime so friedlich und liebevoll werden wie ihr Christen. Und das bin nicht ich. Ich bin nicht so liebevoll und friedlich. Aber wenn wir uns um Gottes Sache kümmern, kümmert er sich auch um meine Sache. Und da ist etwas, was mir da richtig bewusst geworden ist in Daniel. Wofür ist Daniel bekannt? Löwengrube, Feuerofen, Gebet. In Daniel 6 steht, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte ein Fenster Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es sonst dreimal am Tag gemacht hat. Er ging nicht hin zu Gott und flehte, in dem Moment, wo die Probleme kamen. Das war für ihn ein Lebensinhalt geworden. Das habe ich auch gemacht. Ich habe eine Routine im Telefon, im Handy programmiert und in der Uhr, alle 3 Stunden werde ich erinnert. Plus, minus 1 Stunde, ich bin da so ein bisschen flexibler. Und da geht es nicht darum, um irgendwelche Dienste zu machen. Nein, raus aus dem Alltag, raus aus dem Stress, in diese stille Kammer, alles mit Gott zu besprechen, mit ihm in die Gegenwart zu gehen. Er hat mir einen Frieden, eine Ruhe, eine Gelassenheit über Probleme gegeben. Das ist unglaublich. Daniel hatte eine Gebetsroutine. Gebet ist nicht, oh, tu was, sondern Gebet ist, hey, wir haben Gemeinschaft. Das ist das, was Gott sucht. Er möchte Beziehung zu uns. So sehr liebt er uns. Er möchte die Ewigkeit mit uns verbringen. Nicht, dass er noch jemanden hat, also Thomas, mach mal das noch und mach mal das. Nein, um sich zu freuen. Und das möchte Jesus Christus bei uns wiederherstellen. Das dürfen wir machen. Die Band kann schon langsam hochkommen. Das ist das, was Jesus möchte. 3-mal am Tag. Manchmal wird es auch bei mir mehr. Das hat nichts mit dem Essen, Gebet zum Essen zu tun oder sonst ist, sondern wirklich eine Qualitätszeit, wie ich es mit meiner Frau einmal die Woche habe. Das machen wir immer noch. Eine Qualitätszeit mit Gott zu haben. Ihm zu danken, ihn zu fragen, zu lernen, nichts mehr für Jesus zu tun, sondern zu lernen, mit ihm unterwegs zu sein, weil er hat die besten Ideen. Der letzte Vers, der jetzt noch da ist, ist Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Gott hat gute Gedanken. Gute Gedanken über mich, gute Gedanken über dich. Hast du das auch? Haben wir diese guten Gedanken über uns, die Gott hat? Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat gute Gedanken über mich und er möchte, dass wir gute Gedanken über uns haben und dass wir gute Gedanken über die Menschen um uns herum haben. Denn mit diesen positiven, guten Gedanken, die wir ja kontrollieren können, was ich vorhin gesagt habe, gibt es eine gute Sache bei Gott. Wir müssen Jesus gar nicht mehr erzählen. Die Menschen werden Jesus Christus an mir erkennen. Und ich glaube, da wollen wir alle hin. Leben und sein in der Beziehung, in der Gegenwart des Herrn, dass ich durch die Straße gehe und die Leute kommen, hey, wer ist da in dir? Den möchte ich haben, den möchte ich kennenlernen. sorry, das ist mir zu wenig passiert bisher. Aber deswegen ist Jesus in die Welt gekommen. Und das habt ihr mindestens heute jetzt verstanden. Das möchte Jesus in uns wiederherstellen. Er möchte uns ein stabiles Fundament geben, das den Stürmen widerstehen kann. Ein fleischernes Herz, das den Angriffen widerstehen kann. Denkt immer daran. Jesus Christus liebt auch die Menschen, die dich hassen. Kannst du das auch? Falls sich jetzt hier was angesprochen hat, falls du was erkannt hast, dass du vielleicht auch immer wieder von negativen Gedanken beeinflusst wirst, dass du siehst, der Herr möchte dich und mich wiederherstellen. Es gibt hier Gebetsteams, das hat Anna-Marie gesagt. Da könnt ihr nachher nach vorne kommen, da könnt ihr gerne Gebet empfangen, weil ich glaube fest daran, wie es der Lobpreisleiter ja vorhin schon gesagt hat, Gott möchte heute heilen. Jesus möchte uns heute wiederherstellen. Wenn dich was angesprochen hat, darfst du gerne gleich nach vorne kommen. Jetzt übergebe ich an das Lobpreisteam und an Anna-Marie. Anna-Marie, ich lerne das nicht mehr. Anne ist das Wort übrigens für Mama im Türkischen. Danke, vielen Dank, ihr seid toll. Ja, sorry.
Wir wollen mit dem nächsten Lied einfach eine Zeit der Reflexion haben, dass wir das ernst nehmen und wir ein Heiliger Geist Zeit gibt, wo er uns anspricht. Aus